Ich predige über Psalm 5, Vers 13. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, wie mit einem Schild deckst du ihn mit deiner Gnade. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, wie mit einem Schild deckst du ihn mit deiner Gnade. Ich weiß nicht, ob Sie gerne beten. Ich könnte mir vorstellen, viele von Ihnen tun das ganz gerne. Wobei wir verschiedene Arten haben zu beten. Es gibt so Dinge, die sich jeden Tag wiederholt. Eigentlich könnte man dann so sagen, lieber Herr, heute so wie gestern. Ja, Sie haben so eine Wiederholungstaste am Telefon, würde man draufdrücken. Ist ja nicht schlecht, so wie gestern. Das heißt, bei diesem Beten bewegt sich im Herzen meistens nicht ganz so viel, obwohl es sicher wichtig ist. Es wäre schlecht, wenn es fehlen würde. Und dann gibt es so andere Dinge, wo man persönlich herausgefordert ist, zum Beispiel durch irgendeine Schwierigkeit oder irgendein Problem, für das man im Moment keine Lösung sieht. Und da wird das Gebet dann nicht so heute wie gestern, sondern da ist es eine Herausforderung. Und man fängt schon morgens an, daran zu denken, so wie er hier sagt, schon früh am Morgen seufze ich und schreie mein König und mein Gott. Das heißt, das Gebet hat einen ganz anderen Charakter. Es ist eine Herausforderung an mich, eine Herausforderung an Gott. Und interessant ist, was bewegt sich eigentlich beim Beten? Bewegen sich denn nur Worte und Anliegen? Oft ist es ja auch so, dass wir dann Gott Vorschläge unterbreiten, wie er das lösen könnte. Gerade so, als ob er keinen Durchblick hätte oder von uns eine Hilfe brauchte, in welche Richtung dann die Lösung liegt. Das Schöne ist, dass das Gebet nicht nur Gott bewegt, es bewegt auch uns persönlich. Und manch einer hat lange gebetet. Ich denke an jemanden, der an seinem Fuß operiert wurde, der sagte, da habe ich doch glatt 3 Stunden gebetet, nur vor dieser Operation, weil mein Knochen da operiert wurde. Da sieht man, welche Herausforderung das ist, wenn jemand persönlich betroffen ist. Und dieses Gebet um sich selbst oder seine Fragen und Probleme bewegt nicht nur Gott, sondern es bewegt auch uns selbst. Das Schöne hier an diesem Psalm 5 ist, er geht mit Klage in diesen Psalm hinein, mit einem Schreien, schon frühmorgens geht es los, und er endet mit einem Gebet der Zuversicht. Am Ende heißt es nicht mehr, ich schreie, sondern heißt es, denn du, Herr, segnest den Gerechten. Er spricht also von Segen, und dann wie mit einem Schild deckst du ihn mit deiner Gnade. Es heißt, er weiß, über mir ist ein Schutzschild, es wird zwar viele Schwierigkeiten geben können, aber ich persönlich bin geschützt und Gott segnet mich und bringt mich hier durch. Es heißt, ein Gebet bewegt nicht nur Gott, es verändert auch den Beter und kann ihn von der Klage zur Zuversicht führen, obwohl sich an der Situation gar nichts geändert hat. Die ist immer noch dieselbe. Er redet hier von Feinden, deren gottloses Wesen Gott nicht gefällt. Feinde haben wir alle viele. Ich hoffe, dass es in erster Linie keine Menschen sind. Aber wer kennt nicht die Angriffe des Feindes auf seinen eigenen Körper, wo dann plötzlich Dinge irgendwie schieflaufen, plötzlich ein Fieber auftritt oder, was weiß ich, ein anderes Unwohlbefinden, einem vielleicht auch beruflich gefährdet. Oder man irgendwie sich für Gott einsetzen möchte und schlagartig hat man irgendeine gesundheitliche Problematik, die immer parallel zu irgendwelchen Einsätzen für Gott auftaucht. Wer kennt nicht solche Angriffe auf den Körper? Und dann gibt es Angriffe auf die Seele, wo man plötzlich niedergeschlagen ist, wo man denkt, was ist nur los? Ich habe gar keinen Schwung, ich habe keine Zuversicht. Alles ist so grau, so in Watte gepackt und ich kann nichts bewegen. Wer kennt nicht solche Zustände, wo es in ihm irgendwie so ein bisschen müde und matt ist? Eigentlich ohne Ursache. Es gibt manchmal gar keinen Grund dafür. Auch da Angriffe. Oder dass so ein Gefühl aufkommt, Gott ist ganz weit weg, obwohl Jesus ja gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, also er ist gar nicht weit weg, das ist nur so ein Gefühl, er sei ganz weit weg. Angriffe auf die Seele und auf den Geist, bis hin zur Frage, stimmt es denn, mache ich mir nicht etwas vor, dass Jesus da am Kreuz mein Erlöser sein soll, das ist doch schon so lange her, gilt das mir immer noch? Ja, und bei solchen Angriffen geht es dann darum, sich durchzusetzen, das heißt, den Glauben zu behalten. Dazu kommen berufliche Angriffe. Mancher setzt sich für Jesus ein und plötzlich stellt er fest, ich werde in meinem Beruf angegriffen. Da gibt es große Schwierigkeiten, die auf mich zukommen, schlagartig oder sogar parallel zu dem, was ich für Gott getan habe. Oder es gibt Leute, wenn die anfangen, die Bibel zu lesen, werden sie innerlich ganz unruhig. Vielleicht ist auch jemand unter uns, dem es so geht. Kaum fängt er an, die Bibel zu lesen, das ist so richtig kribbelig in ihm. Am liebsten klappt er sie wieder zu und dann hört dieses Kribbeln wieder auf. Ein innerer Angriff, da ist es aber wichtig, die Bibel nicht zuzuklappen, sondern dabei zu bleiben, und auf Dauer gesehen wird auch dieses Kribbeln irgendwann aufhören und man sich mit Jesus durchkämpfen, durch eine innere Unruhe hindurch. Beten bewegt nicht nur Gott, es verändert uns persönlich und führt normalerweise zur Zuversicht, dass man Gott loben kann und weiß, Gott segnet den Gerechten, das heißt, er hat gute Gedanken über uns. Ich brauche von Gott nie etwas Negatives zu erwarten. Das ist ja schlimm, wenn man im Glauben schon so weit kommt, dass man Gott negative Ziele unterstellt, so wie das Volk Israel damals in der Wüste sagte: Ja, lieber Gott, weißt du, du hast uns ja nur in die Wüste geführt, um uns hier ums Leben kommen zu lassen. Das heißt, diesem lebendigen Gott negative Ziele unterzuschieben. Gott hat mit denen, die ihm vertrauen, immer positive Ziele, wobei das nicht heißt, dass er immer problemlos durch alles hindurchführt, aber seine Zielsetzung ist nie negativ, sondern immer positiv. Der David hier in diesem Psalm redet von Gottlosen und von Gerechten. Gottlose nennt er hier Böse und Mörder und was weiß ich, Lügner und solche Leute. Das ist eine relativ einseitige Kategorie, die er da aufführt. Gottlose können auch gute Menschen sein. Manche Leute, die innerlich gut scheinen, können trotzdem gottlos sein, weil sie nicht die Gerechtigkeit Gottes suchen, sondern die Selbstgerechtigkeit pflegen. Und der Luther sagte mal, das ist jetzt kein Zitat, nur dem Sinn nach, es ist nicht so schwer, wie sogenannte gute Menschen zum Glauben zu führen an Jesus. Warum? Weil sie auf ihren Charakter bauen statt auf Gott, weil sie auf ihre Zuverlässigkeit setzen statt auf die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes und so weiter. Gerechte Menschen haben Zutritt bei Gott, und gerechte Menschen sind Leute, die gerecht gehen. Das heißt, jemand sagt immer, das Wort gerecht heißt gehe recht, das heißt die richtige Wege im Leben gehen und nach Gottes Willen fragen. Jetzt muss man eine kleine theologische Unterscheidung machen. Im Alten Testament, der David lebte ja vor Jesus, im Alten Testament musste man diese Gerechtigkeit bei Gott erwerben, indem man richtige Wege geht, Gottes Gebote hält, wenn eine Panne war, ein Opfer bringt und Vergebung beansprucht, dann war man gerecht. Das heißt, eine erworbene Gerechtigkeit, die auch ebenso schnell wieder verloren gehen konnte, wenn man an einen König Saul denkt, der mit Gott anfing und ohne Gott dann weiterlebte. Im Neuen Testament ist es ganz anders. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Tageslosung liest, das ist so ein blaues Buch, immer mit zwei Bibelversen pro Tag. Und das steht gerade heute Morgen im Neuen Testament drin, Römer 3, Vers 23 und 24. Es ist nun kein Unterschied, Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den Sie bei Gott haben sollten, und werden gerecht gesprochen, ohne Verdienst, durch seine Gnade, mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das heißt, im Neuen Testament, durch Jesus, werde ich nicht gerecht durch mein Verhalten, sondern ich werde gerecht gesprochen von einem Höheren, der mich freispricht von meiner Ungerechtigkeit. Es ist ja ein Unterschied, ob ich unschuldig bin oder ob ich frei gesprochen bin. Das muss nicht dasselbe sein. Auch ein Schuldiger kann in bestimmter Weise freigesprochen werden. Und so spricht Gott mich gerecht, weil Jesus für mich gestorben ist und die Strafe für meine Sünde trug. Also die Gerechtigkeit, die ich habe, ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Sie ist auch erworben von Jesus und mir geschenkt. Insofern wird sie durch mein Verhalten letztlich nicht in Frage gestellt, denn die Gerechtigkeit Gottes ist immer dieselbe. Als Christ sollte ich natürlich auch, wenn es geht, die richtigen Wege gehen, weil dann der Segen Gottes reichlich fließt. Auf falschen Wegen wird Gott mich zwar auch versuchen, wieder einzuholen, aber ich werde auch große Probleme mir selbst verursachen. Wenn wir also überlegen, bin ich ein Gerechter, einer, der weiß, Gott hat mich freigesprochen, er hat das, was er an Jesus tat, mir zugerechnet, nämlich dass die Strafe auf Jesus liegt, sodass ich Frieden habe durch Vergebung? Wenn ich das weiß, ist natürlich auch die Frage, gehe ich gerechte Wege? Wie sieht das aus bei mir oder bei Ihnen? Und es ist ja schön, wenn man im Moment sagen kann, ich habe den Eindruck, ich bin an der Stelle, wo ich sein sollte und tue ungefähr das, von dem ich den Eindruck habe, dass es richtig wäre. Wenn man so zurückschaut, wird jeder von uns merken, da gibt es gewöhnlich auch so Seitenwege, wo man mal da ein bisschen abgebogen ist und da ein bisschen und Gott einem wieder zurückholt. Ich denke an Seitenwege, die mich einmal fasziniert haben, statt Theologie zum Beispiel diesen Weg der Psychologie zu gehen. Psychologie ist ja nicht schlecht, aber sie kann so richtig ganz ohne Gott sein. Oder den Weg der Gruppendynamik oder einen Scheinweg der charismatischen Bewegung. Und dass Gott aus solchen Dingen wieder herausholt, das ist sicher wichtig und gut und schön. So eine Predigt hat übrigens immer ein Problem. Manchmal tippe ich Dinge an, über die man nicht reden kann. Und dann ist gut, wenn man sagt, oh, da würde ich gerne weiter drüber reden, hinterher einem vielleicht anzusprechen und sagen, ich sehe das anders oder genauso oder wie meinen Sie das? Gott holt aus Irrwegen zurück. Manchmal kann es ein Irrweg der Partnerschaft sein. Manchmal können es finanzielle Verirrungen sein, wo einem Gott wieder auf die Beine stellt und einem hilft, da herauszukommen. Es kann so ziemlich alles sein. Gehe recht, ein Gerechter ist bestrebt, Gottes Wege zu gehen. Und dadurch erfährt er den Segen Gottes. Du segnest den Gerechten. Was beinhaltet der Segen Gottes? In Sprüche 10, Vers 22 steht, der Segen des Herrn allein macht reich. Eigenes Mühen tut nichts hinzu. Es heißt nicht, dass mein Mühen mir abgenommen ist, aber der Segen macht mich reich, auch in diesem Mühen. Der Segen Gottes ist in erster Linie der Friede der Vergebung und der Friede seiner Liebe im Herzen. Oh, dann gibt es viele Auswirkungen. Man wird innerlich getröstet, man wird ein Beter, man erfährt Führung im Gottes und Schutz vor Irrwegen oder auch vor falschen Entscheidungen. Und für manchen ist es auch wirklich ein beruflicher Segen. Mancher ist dadurch, dass er zum Glauben kam an Jesus, beruflich besser qualifiziert worden, weil er nämlich zum Beispiel seine Sorgen abgeben konnte, mit denen er sonst in jeden Tag hineinging. Und jetzt konnte er schon frühmorgens diese Sorgen alle weitergeben an Gott und dadurch zum Beispiel eine größere innere Ruhe gewinnen. Oder mancher wurde frei von irgendeiner Sucht, zum Beispiel Alkohol oder andere Dinge, und konnte von daher seinen Beruf viel besser ausüben und viel erfolgreicher sein. Oder seine Ehe wurde vielleicht innerlich geheilt und dadurch hat er Gedanken jetzt frei für seine Arbeit und nicht immer nur für die Problematik, die ihn zu Hause erwarten würde. Also der Segen kann sich auch beruflich auswirken, sportlich oder dadurch, dass man merkt, die Dinge passen zusammen, selbst finanziell passen sie zusammen irgendwo oder zeitlich. Gottes Segen geht oft bis ins Kleinste, sodass man spürt, wie die Dinge wirklich zusammengefügt sind, nicht durch Zufall. Ja, hier heißt es nun, mit der Gnade werde ich gedeckt wie mit einem Schild. Das heißt, du segnest den Gerechten wie mit einem Schild, deckst du ihn mit deiner Gnade. Ja, eine kleine Scherzfrage, können Sie mit einem Hammer ein Ei kaputt schlagen? Natürlich können Sie es, aber wenn ich zum Beispiel vorher einen Kochtopf über das Ei gestülpt hätte, können Sie mit dem Hammer auch kein Ei mehr kaputt schlagen, weil der Kochtopf dazwischen ist. So ist es manchmal, wir haben so den Eindruck, ich könnte von den Problemen in meinem Leben erschlagen werden. Ich wüsste gar nicht, was aus mir wird. Aber dann ist so ein Kochtopf da drüber, was hier heißt, der Schild der Gnade. Da ist etwas so, dass die Schläge zwar kommen, aber sie kommen nur bis zu diesem Schild und ich bin letztlich darunter geschützt. Das wäre jetzt interessant, so einen Austausch zu haben, wo der Einzelne von uns so etwas erfahren hat oder weiter erfährt, wie er geschützt ist in allen Problemen, die er hat, dass er spürt, die kommen zwar, aber irgendwo ist eine Grenze, weiter kommen sie nicht. Da ist einfach Jesus dazwischen. So wie der Abraham das einmal erfahren hat, Gott sagte ihm, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild. Das heißt, eine Person deckt die andere. Wir wissen das von so VIP, so Very Important Person oder People, die geschützt werden durch einen Leibwächter. Wenn einer mit der Kugel schießen würde und man sieht das, muss sich der Leibwächter als Schutzschild auf diese Person werfen, damit er getroffen wird. Und so sagt Gott diesem Abraham, fürchte dich nicht, ich, dieser allmächtige Gott, bin dein Schild. Und wenn man jetzt hier vorne an die Stirnwand in der Kirche schaut, sieht man, dass nicht nur irgendein Leibwächter von einer Kugel getroffen wurde, sondern dass da wirklich einer sich auf uns geworfen hat und sich tödlich treffen ließ, bildlich durchbohren ließ als Schild, damit wir von Gott gerettet werden. Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, bedeutet einmal die Erlösung am Kreuz, natürlich auch Zuversicht für jeden Tag. Da lasse ich gerade gestern ein interessantes Beispiel von einem jungen Sinti, der zum Glauben kam durch eine Freizeit einer Zigeunermissionarin, schon einer älteren Dame. Die Frau dieses Sinti war offensichtlich schon von Jesus irgendwie bewegt und hat ihren jung verheirateten Ehemann gebeten, komm doch mit, das ist was Gutes. Und er fand es auch sehr gut, Zigeuner aus Hamburg. Und dabei hat er dann mit dieser Zigeunermissionarin Gertrud Wehl gebetet, um Jesus sein Leben anzuvertrauen. Aber diese Missionarin, die wusste, irgendwo stimmt bei ihm irgendwas nicht. Der ist zwar jetzt zum Glauben gekommen an Jesus, aber sie hatte so viel Erfahrung auch mit Strafgefangenen, dass sie spürte, irgendetwas stimmt hier nicht. Sie wusste zwar nicht, was das ist, aber manchmal hat man ihr so eine Ahnung. In der Folgezeit unternahm dieser junge, gläubig gewordene Mann zwei Selbstmordversuche, die zum Glück beide nicht geklappt haben. Und dann hat ihn seine Frau überredet und hat gesagt, geh doch nochmal zu dieser Missionarin hin und sprich dich aus. Denn er hatte ein riesiges Problem, das er bisher keinem anvertraut hatte, außer seiner Frau wahrscheinlich. Er hatte nämlich 2,5 Jahre vorher in einer Auseinandersetzung in Hamburg einen Mann mit einem Kochtopf in der Wohnung erschlagen. Dieser Mann wollte homosexuelle Handlungen an ihm vornehmen und er war so erregt, dass er ihn totgeschlagen hat. Und seit dieser Zeit suchte man irgendeinen unbekannten Täter und wusste nicht, wer das ist. Jetzt haben die beide das Gott gebracht, gebetet um Vergebung, aber es war klar, das kann man nicht nur Gott bringen, das muss man auch der Polizei sagen. Und wenn man da eine junge Ehe hat und weiß, welche Strafen auf Totschlag und solche Dinge stehen können, dann hat man eine Ahnung, dass die nächsten Jahre vielleicht etwas dunkel aussehen. Diese Missionarin ging mit ihm zum Polizeipräsidium, hat ihn dann dort alleine zurückgelassen zu dem Verhör und dem Geständnis. Und abends rief er an und sagte ihr am Telefon, ich bin ja so froh, der Richter hat sich alles angehört, der Untersuchungsrichter, und dann hat er mich wieder nach Hause geschickt. Er hat mich also zu Hause wohnen lassen bis zu dem Prozess. Wo wird schon einer, der wegen Totschlags gesucht wird, wieder nach Hause geschickt, wenn er sich selber gestellt hat? Der Richter sagte, er hätte sowas noch nicht erlebt, dass einer so selber kommt und eine so innere Veränderung erfahren hat wie ich. Er wurde dann vor einiger Zeit verurteilt mit dem geringstmöglichen Strafmaß, das es gab, mit 2 Jahren Gefängnis auf Bewährung. Das heißt, er musste nicht ins Gefängnis. Er konnte also erfahren, deshalb erzähle ich das auch nur, wie diese Gnade wie ein Schutzschild über seinem Leben war, obwohl da wirklich sehr vieles in Unordnung war. Und dieser Richter und das ganze Gericht war nach wie vor beeindruckt und sagten, so eine Veränderung hätten sie bisher in einem ihrer Leute noch nie erlebt. Das heißt, Gott segnet auch dort, wo die Dinge ganz schwarz aussehen, kann er durch den Schild seiner Gnade Dinge noch abdecken und sagen, es geht so weit, aber darunter bist du geschützt. Und ich finde das schön, wenn die Einzelnen sich ermutigen lassen unter uns mit dieser Aussage, wie mit einem Schild deckst du ihn mit deiner Gnade. Das gilt auch für sie und gilt auch für mich. Ist allerdings kein Freibrief dafür, dass uns nie etwas geschehen würde. In einem Psalm heißt es, Psalm 63, Vers 4, denn deine Gnade ist besser als das Leben. Denn deine Gnade ist besser als das Leben. Das heißt, irgendwann werden wir unser Leben schon hergeben müssen, auf diese oder jene Weise. Aber dann ist es noch gut zu wissen, da gibt es sogar etwas, was besser ist als mein Leben, nämlich diese Gnade, die mich sogar in die Ewigkeit hinein begleiten wird. Der Einstieg war die Frage, wie wir beten, ob wir gerne beten, wie uns das verändert. Gebet führt normalerweise zur Zuversicht, weil es mit einer ausgesprochen vertrauenswürdigen Person zu einer inneren Gemeinschaft kommt und dadurch unsere Anliegen verändert werden. Ich möchte als Abschluss noch ein Lied vorlesen, das hatte ich schon mal vorgelesen vor einiger Zeit, von Rudolf Alexander Schröder. Es hat er 1936 geschrieben, also zu einer Zeit, als in Deutschland noch alles relativ stabil war, alle riesigen Siege bei der Olympiade und so. Und da hat er darüber nachgedacht, was im Leben stehen bleibt und was zusammenbricht, obwohl äußerlich noch alles stand. Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Er hält sein Versprechen. Es mag sein, dass Trug und List eine Weile Meister ist. Wie Gott will, sind Gottes Gaben. Rechte nicht um mein und dein. Manches Glück ist auf den Schein, lass es Weile haben. Es mag sein, dass Frevel siegt, wo der Fromme niederliegt. Doch nach jedem Unterliegen wirst du den Gerechten sehen, lebend aus dem Feuer gehen. Neue Kräfte kriegen. Es mag sein, die Welt ist alt, Missetat und Missgestalt sind in ihr gemeine Plagen. Schau dir's an und stehe fest, nur wer sich nicht schrecken lässt, darf die Krone tragen. Es mag sein, so soll es sein, fass ein Herz und gib dich drein, Angst und Sorge wird's nicht wenden. Streite, du gewinnst den Streit, deine Zeit und alle Zeit stehen in Gottes Händen. Amen.